ist heute, löse dich von deinem Stigma, von deinem unsichtbaren Brandmal. Und ich möchte etwas hier sagen, was gerade so aktuell heute ist. Eigentlich haben wir 100 Jahre, dass der Erste Weltkrieg zu Ende ist, aber da gibt es so viele Menschen, die sind noch vom Ersten Weltkrieg geschädigt, obwohl es 100 Jahre her ist. Denn was in den Familien geschehen ist, was die Väter erlebt haben, diese 10 Millionen, die ihr Leben gelassen haben, wo man dann ohne Vater aufgewachsen ist oder und ja in Notzeiten und was alles war. Und dann der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten, auch das hat Spuren hinterlassen. Und die Leute sind geschädigt. Unsere neue, junge Generation ist geschädigt, denn wir tragen alle ein Stigma. Und über dieses Stigma möchte ich hier sprechen. Denn ich weiß, damals, als mein Vater, als ich zu Hause war, mein Vater hat die ganze Zeit vom Krieg geredet. Ich war in der Schule, ich habe einen Schullehrer gehabt. Und da musste man nur irgendetwas vom Krieg sagen, dann hat er nicht mehr aufgehört, vom Krieg zu erzählen. Der war, hat Bein amputiert gehabt und der war so viel verstümmelt und zugerichtet, was er alles erlebt hat als Trauma. Und das geben die Eltern den Kindern weiter, diese Traumas, diese negativen Erlebnisse. Darüber werde ich hier jetzt sprechen. Vielleicht für manche ungewohnt. Ich mache das ganz bewusst. Ich spreche Themen an, seelsorgerliche Themen, die ich aus der Seelsorge beobachtet habe und festgehalten habe. Denn es werden Leute kommen und die werden nicht mehr die Dinge hören. Und man wird es ihnen nicht mehr sagen, wie man gesund und wie man heil wird. Also was ich hier verkündige, ist ein Stück Seelsorge. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werde ich über das Thema entdecke, das ewige Leben entdecke, wir existieren ewig und ich möchte hier Dinge erzählen, was Gott mir durch Visionen und Träume und Gesichter gezeigt hat und diese Botschaft ist hochaktuell. Wir existieren weiter, auch wenn wir sterben, wir gehen weiter, wir leben weiter. Das Leben hört nicht auf, wir leben nur in einer anderen Dimension weiter und dann so viele andere gute Themen. Also dieses Stigma, man hat ein Stigma. Jeder Mensch hat irgendwo ein Stigma. Wahrscheinlich gerade durch diese Kriegsgeneration, diese Trümmerfrauen und heute durch, wo die Eltern geschieden sind, wo die jungen Leute aufwachsen, die tragen ein Stigma. Mein Vater hat meine Mutter verlassen oder dann mein Vater war ein Lump, ein Säufer, ein Vagabund vielleicht oder Dealer oder was auch immer war. Wir sind geschädigt durch unsere Eltern. Ich werde über Familienflüche heute sprechen, ganz bewusst. Sowas gibt es, sowas ist da und das kann man nicht wegleugnen. Die Psychologen würden hier ja, arbeitslos werden, wenn sie das nicht hätten. Und das Problem ist da. Und ich nehme die Geschichte vom Absalom. Absalom, der Sohn von David, er hat gegen seinen Vater gekämpft. Er wusste gar nicht, warum er gegen seinen Vater kämpft, was mit ihm los ist. Dieses Stigma ist wie eine Tätowierung. Du kriegst es nicht mehr los, kannst nicht mehr auslöschen. Und ich sehe hier in 2. Samuel Kapitel 18 von Vers 24 bis 33 nehme ich diese Geschichte, aber das kannst du zu Hause den Rest nachlesen, aber ich möchte nur ein paar Sätze rausnehmen. Als David hörte, dass sein Sohn tot ist, bricht er zusammen, steigt aufs Dach gemacht oder im oberen Söller und dann schreit er und rief auf dem Weg zu seinem Obergemach, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, oh, dass ich hätte ja für dich sterben können sollen, ich wäre gerne für dich gestorben. Du siehst, der Vater, obwohl er gegen den Vater gekämpft und dieser Sohn gegen den Vater gekämpft, da war ein Stigma da. Und dann, wir kennen jetzt seine Geschichte, der Joab hat ihn dann erstochen, nachdem der Absalom mit seiner wunderbaren Haarpracht irgendwo im Baum zwischen Himmel und Erde hing, einfach erstochen, das Pferd ist weitergerannt und David plärrt und grämt sich, oh Absalom, mein Sohn, es klingt depressiv, er ist niedergeschlagen, er merkt, du, ich habe alles falsch gemacht. Und ich möchte eigentlich Elternbußtag auch ausrufen. Viele Eltern sollten Buße tun über ihre Familien, über ihre Kinder. Herzzerreißend jammert David hier über die Fehler, die er gemacht hat. Denn 4 seiner Kinder sterben. Und das Mädel, die Tamara, eine seiner Töchter, die wird mit dem Problem nicht fertig. Die verblüht als junge Frau. Sie wurde vergewaltigt und der Vater hat nichts dagegen unternommen. Der hat es einfach schleifen lassen. Die Sünden der Eltern zerstören der Kinder Häuser. So wie der Segen der Eltern die Häuser der Kinder aufbaut, so zerstören die Sünden der Eltern, ob es jetzt Mutter oder Vater ist. Die Bibel ist voll von diesen Sünden der Eltern. Rebekka hat ihre Familie zerstört. Der hat ausgetrickst den Esau und den Jakob. Mach so, Jakob und so weiter. Und deshalb musste der Jakob fliehen. Der war wahrscheinlich böse auf seine Mama, die ihn hier falsch beraten hat. Und Josef, und nicht Josef, das ist Isaac, hat einfach sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Er segnet den Falschen. Das merkt er erst hinterher. Und die Sünden der Väter. Darüber werde ich sprechen. Das Kind kann nichts dafür, dass es keine richtige Vater-Sohn-Beziehung hat oder Mutter-Tochter-Beziehung hat. So, was nützt es beim David, der ganze Triumph, was er hat, seine ganze Gottseligkeit? Was nützt der Erfolg, was er hat, wenn die Familie vor die Hunde geht? Die Familie. Und so viele Familien, christliche Familien auch, gehen vor die Hunde. Ich sage das einfach aus der Seelsorge, aus meiner Erfahrung, was ich beobachtet habe. Dann nützen die ganzen Siegesmeldungen nicht. Und der Sieg erstickt, der Erfolg erstickt, wenn man sieht, mein Haus geht den Berg ab. Wir lesen im Psalm 3. Da ist das Gebet Davids, was er dem Herrn alles klagt und sagt, O Absalom, mein Sohn, Absalom ist tot. Da ist der ganze militärische Erfolg, die ganze berufliche Karriere, was er gemacht hat, vollkommen uninteressant. Mein Sohn Absalom. Der Tod Absaloms war eine persönliche Niederlage für David. Und wenn ich dann die vielen christlichen Familien sehe, wo die Kinder dann auf schiefe Bahnen gehen und geraten. Weißt du, dann, man kann erfolgreich sein, man kann Geschäfte haben. Ich denke nur an Horst, einen jungen Mann in Stuttgart, der von Drogen frei wurde. Der war in Afghanistan auf der Drogenstraße in einem Ashram, bekehrt sich, kommt zu mir in die Gemeinde und dann sage ich, du musst dich mit deiner Familie versöhnen. Und dann holt er seine Mutter von Zelle, sie hat eine Klinik, eine eigene Klinik, die Mutter kommt und besucht mit ihrem großen Hund und will den Horst unbedingt nach Hause nehmen. Dann sagt Mutti, dein Geld, du jagst nur der Karriere nach, du willst nur Ansehen haben, du willst nur Erfolg haben. Ich möchte leben. Ich möchte leben. Und ich möchte nicht dein Leben haben. Und er blieb zu Hause. Als ich von Stuttgart wegging, er war in Leonberg Postbote und hat eine kleine Familie gehabt und war glücklich. Ich möchte leben. Kinder wollen leben, aber die Eltern wollen aus dem Doktor, Professor und was weiß ich noch machen. Absalom ist tot. Was nützt das Ganze, was der David jetzt alles erreicht hat, seine ganzen Pläne? Der Tod Absaloms war seine persönliche Niederlage vom David hier. Er hat diesen Verzweiflungsschrei des jungen Mannes nicht vernommen, nicht gehört. Er hat nicht gehört, dass mit dem was nicht stimmt. Er wollte den Vater mit dem Vater sprechen über Sachen, die ihn beschäftigt haben. In 2. Samuel Kapitel 14, Vers 25, da heißt es, Absalom war vom Kopf bis zu den Füßen vollkommen makellos. Er war vollkommen, er war in Ordnung, war gesund äußerlich, aber innerlich hat er einen Brandmal gehabt. Hat große Probleme gehabt. Und die Probleme waren die, der Amnon, einer der Söhne Davids, hat die Halbschwester, seine Halbschwester Tamar vergewaltigt, hat Theater gespielt, hat sich krank gestellt und geht zum David und sagt, Papa, ich möchte bedient werden, ich bin krank, ich habe Fieber und die Tamar soll kommen und die soll mich bewirten und bedienen. Und dann hat sie die Tamar vergewaltigt und das war die Schwester von Absalom und das hat er ihm nie mehr vergeben. Absalom fordert Rache, aber der Vater unternimmt nichts. Er lässt die Sünde durchgehen und das ist schlimm, wenn dann Eltern das Übel durchgehen lassen, nichts unternehmen gegen das Übel, dann macht Absalom kurzen Prozess, lässt ihn umbringen und jetzt muss er fliehen. Und es vergehen 5 Jahre, bis Absalom da nach Jerusalem wieder darf, den Vater sehen darf und der Vater will mit ihm nicht groß zu tun haben. 3-mal versucht Absalom mit dem Vater zu reden und jedes Mal kommt nichts dabei raus. Und wie oft versuchen Kinder mit den Eltern zu reden. Manchmal sind Kinder nur deswegen aufsässig, weil sie mit dem Vater oder mit der Mutter reden wollen. Nur, das ist oft der Grund. Und das als letztes, der letzte Versuch, was Absalom hier macht, im 2. Samuel 15, Vers 6. Ich will das mit der Bibel auch begründen, diese ganze Geschichte. Da heißt es, dann, weil das David nicht durchgreift, dann sagt er, mein Vater ist ein Waschlappen, mein Vater ist nicht Wahrheit, dass er der Wahrheit nachgeht, er lässt alles durchgehen, er steht nicht zu der Wahrheit. Und dann stahl er den Menschen die Herzen und sagte, ich will euch helfen, ich will euch beraten. Im Lauf der nächsten Jahre gewann er mehr und mehr Anhänger innerhalb auch der Bevölkerung und schließlich unternahm er etwas, seinen Vater vom Thron zu stürzen. Der sagte, der taugt nichts, mit dem komme ich nicht zurecht, so kann ich nicht leben, Mutti, ich gehe nicht nach Zelle, so wie dieser Horst es gesagt hat. Zunächst einmal, er versucht, die Macht zu ergreifen. Erfolgreich war er ein Stück weit. Also die Leute waren dafür, denn sie haben gesehen, der David ist ein Waschlappen. Weißt du, wir versuchen den König David zu verehren. Oh, er hat so wunderbare Psalmen geschrieben, aber da Sünde begangen und die Sünde nicht richtig aufgearbeitet. Was nützt es, wenn wir fromme Christen sind und die Sünde nicht aufarbeiten und die Sünde in unserem Leben schwellen lassen? Absalom und seine Truppen marschieren in Jerusalem ein. Sein Vater ist völlig überrumpelt, sah keine Möglichkeit mehr, was er machen soll. Er flieht. Das ist typisch für David, auch für Fromme. Man flieht, man unternimmt irgendetwas, man wandert aus. Es bringt sich in Sicherheit. Und David hat versucht, so weit wie möglich das Problem zu umgehen. Flieht. Und dann kommt zu dieser Entscheidungsschlacht. Davids Leute haben den David bedrängt, David geht nicht im Krieg, bleibt zu Hause, es kann gefährlich werden, aber er erklärt sich bereit, er geht in die Schlacht. Und dann sagt er noch etwas dem Joab, schone meinen Sohn Absalom, meinen Widersacher. Er weiß, da ist etwas zwischen mir und meinem Sohn, schone den Absalom, 2. Samuel 18, Vers 5. Und im Verlauf der Schlacht verfing sich der Absalom in den Zweigen einer Terebinte, einer Eiche in ähnlichen Baum. Und das Maultier haut weiter ab und er hängt zwischen Himmel und Erde. Und dieser Joab denkt sich nicht, ein Neffe Davids denkt sich nicht und erstickt ihn, obwohl er genau gewusst hat, tu dem Jungen nichts, nimm ihn gefangen, bring ihn nach Jerusalem. Aber der erstickt, macht einen kurzen Prozess. Absalom, er ist weggegangen, man hat ihn dann mit Steine zugeschüttet und sein Grabmal gemacht und so weiter. Und Joab ihn umgebracht, sein Neffe. Und jetzt gibt's nochmal Spannungen in der Familie. Du siehst also, der Joab war einer, der gewusst hat, was der David mit dem Uriah gemacht hat, wie er diesen Meuchelmord beging. Wenn die Schlacht am größten ist und so weiter, dann zieh dich zurück. Und er wusste, um was es alles geht. Und er sagt, ich mache hier einen kurzen Prozess. Und als David die Todesnachricht vernahm, wird er vom Schmerz überwältigt und voller Trauer ist er. Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Dreimal ruft er es aus, so steht es in der Bibel. Oh, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. Oh, mein Sohn Absalom, mein Sohn. Ohne Frage. David fühlt die Schuld hier. Ich bin schuld, dass der Junge, so ein netter Junge, ein Thronfolger, gegen mich rebelliert. Ich habe mich schuldig gemacht. Aber was sonst? Jetzt gibt es keine Wiedergutmachung. Und es gibt im Leben auch manchmal Punkte, wo es gar keine Wiedergutmachung gibt. Die Wunde ist da, die Wunde ist so groß. Und er hat nicht gemerkt, warum der Junge rebelliert. Was ist der Grund? Der Junge wollte den Vater sprechen. Und ein Sohn braucht den Vater. Eine Tochter braucht die Mutter. Die Ablehnung des Vaters, das war der Anlass, dass Absalom eigenmächtig handelte, eigene Wege ging und dem Vater zeigen wollte, tu, Papa, wenn du nicht willst, ich mach das. Ich mach das schon und ich zeig dir. Absalom war voller Hass erfüllt, spinnefeind gegen seinen Vater. David war ein Frauenheld. Wir wissen ja die ganzen Geschichten, was da alles so war. Weißt du, er hat Probleme gehabt, aber er hat über diese Probleme nie mit seinen Kindern, mit seiner Familie gesprochen. Diese Probleme sind nie aufgearbeitet worden. Und der Junge wollte, dass man endlich zur Sprache bringt, diese Probleme, was da alles passiert ist. Und deshalb hat Absalom keinen Respekt und keine Achtung vor seinem Vater gehabt. Und das gab ein Stigma, das gab ein Brandmal in seinem Herzen. Er war tief verletzt von seinem Vater, der die Konflikte da hatte, aber nicht löste. Der Vater sah die Konflikte, denn er war ja fromm, er war ja gläubig und er musste das Gesetz Gottes gekannt haben, aber er hat die Probleme nicht gelöst, nicht angegangen. Und so entsteht ein Krimi, ein Roman, wie auch immer, was wir alles nehmen möchten. Und David ließ sich immer als Held feiern. Das ist der große David, der Mann Gottes, im Willen des Herrn gesalbt vom Samuel. Weißt du, und er hatte über Absalom gesiegt, äußerlich, aber innerlich blieb was hängen. Innerlich hatte er was mit ins Grab genommen. Die Sache war lange nicht aus der Welt geschafft, auch wenn er dachte, das ist alles erledigt. Und ich sehe die Geschichte, dass es aus der Welt nicht geschafft wurde. Dann hat er seinen Neffen, den Joab, abgesetzt. Aber der Joab ließ sie nicht so leicht abspeisen. Weißt du, man kann, so wie der Trump manchmal die Minister auswechselt, dir nichts, mir nichts, wenn du nicht mir folgst, dann kannst du ja gehen. Joab war gestört, war betrübt und so weiter. Er wusste zu viel, dieser Joab, über das Leben Davids. Und dieser Sieg Davids war nur vorübergehend. Und was macht der Joab? Der nimmt kurzerhand den Amasa in 2. Samuel 19, Vers 13, nimmt kurzerhand den Amasa vor und lyncht ihn. Und jetzt braucht er wieder, dieser David, einen neuen Heerführer, diesen Joab, der wird wieder eingesetzt, kommt auf seinen Posten. Und du siehst, die Geschichte ist nicht bereinigt. Und dann gibt er, als er stirbt, gibt er dem jungen Salomo noch einen Befehl, du vergiss dich nicht an Joab zu rächen, der muss sterben. Der weiß zu viel. Du siehst also, die Geschichte ist nicht aufgearbeitet worden. Die Geschichte wurde mit ins Grab genommen. Und er setzte den Joab ein und der Joab wurde natürlich liquidiert. 1. Könige Kapitel 2, Vers 5 können wir nachlesen. Dieser tiefe Bruch zwischen Vater und Sohn war nicht mehr zu kitten. Und deshalb löse dich, ist mein Thema, von deinem inneren Stigma, von deinem inneren Brandwall. Du kannst dich nicht lösen, selbst wenn du 10-mal es willst. Es gab keinen Frieden in der Geschichte Davids und Absalom zwischen Vater und Sohn. Beide haben für ewig verloren. Beide büßen wahrscheinlich in der Ewigkeit, auch wenn Gott uns die Sünden vergibt. Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Wenn wir Psalm 32 lesen, Vers 1, da heißt es, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. Aber jetzt ist alles zu spät. Es gibt keine Umkehr. Absalom starb unwürdig. Mein Sohn Absalom. Und David geht natürlich in die Ewigkeit. Keiner weiß, was da alles los war. Keiner weiß all die Versuche, die Absalom immer wieder unternommen hat, seinem Vater zu begegnen, sich mit seinem Vater zu versöhnen, sich mit seinem Vater auszusprechen. Hier sehen wir ein schuldhaftes Versagen von David. Und du magst denken, was du willst, auch über die frommen, gläubigen Christen. Da gibt es so viel Schuld, wo die Menschen auf sich geladen haben und wo sie mit in der Ewigkeit nehmen. In materieller Hinsicht hat David für seine Familie wunderbar gesorgt. Auch den Söhnen ging es gut. Wenn ich die Bibel lese, ganz besonders 2. Samuel 13, ab Vers 23, die Jungs feiern, bietet ihnen alles auf, was er aufbieten kann. Absalom verfügt sogar über eine kleine Armee, hat Pferde und Wegen und so weiter. Äußerlich geht es dem Kronprinzen gut. Und äußerlich sieht man es nicht. Das Stigma sieht man nicht, das ist innen drin. Diese Tätowierung im Herzen, dieses Brandmal. Trotzdem ist die Familiengeschichte Davids eine einzige Katastrophe. Trotzdem, dass er Gott den Tempel bauen will, dass er für Gott was tun will, aber in seinem Leben ist vieles nicht erledigt, nicht bereinigt, nicht geordnet. David hatte als König in seinem Reich so viel zu tun. Weißt du, diese Patchwork-Familie Davids mit mehreren Frauen, mehrere Kinder, verschiedene Kinder, das gab Riesenprobleme. Absalom erreicht das Herz seines Vaters nicht. Er versucht es immer wieder. Und David hatte nicht mal den Versuch unternommen, die Herzen seiner Kinder zu erreichen. Er war so beschäftigt wie ein Herrgott. Immer den Tempel oder das Reich, sein Königreich auszubauen, die Stadt Jerusalem zu befestigen. So vieles hat er vorgehabt. Weißt du, wir können für Gott so viel arbeiten. Was nützt es, wenn die Familie vor die Hunde geht? Die heranwachsenden Söhne konnten sich mit dem Vater nicht, an dem Vater sich nicht orientieren. Sie haben gesehen, unser Vater ist nicht ansprechbar für unsere Probleme. Er interessiert sich nur für die Sache Gottes. Und wir können, ob wir glauben oder nicht, wir können die Sache Gottes so in den Vordergrund stellen, dass wir für unsere Familie gar keine Zeit mehr haben. Dass wir die Kinder, für die sind wir verantwortlich. Wir sind nicht für die ganze Welt verantwortlich, aber für unsere Kinder sind wir verantwortlich. Und David hat sich keine Zeit genommen, war ihnen kein Vorbild, er hat ihnen nicht zugehört. Und was berichtet die Bibel über die vier Söhne Davids? Amnon, der Älteste, in 2. Samuel Kapitel 3, Vers 2, über ihn sagt die Bibel kein einziges Wort. Nur außer, dass er seine Halbschwester Tamara mit ihr Inzest betrieben hat und wurde daraufhin von Absalom umgebracht. Das ist das Einzige, was wir von ihm in der Bibel wissen. Wenn man die Ereignisse liest, wie stand David zu dieser Schandtat? Er hat überhaupt nichts gesagt. Er hat ihn nicht mal zur Rechenschaft gezogen. Mein Sohn Amnon, was hast du gemacht? Ist das in Ordnung? Entschuldige dich bei der Tamar und entschuldige dich beim Absalom. Er ließ einfach schleifen. Er wurde zwar wild, heißt es in der Bibel. Er wurde wild darüber, wütend. Aber er hat nichts unternommen. Man kann sich über Dinge ärgern, was die Kinder anstellen, was die machen, dass sie mit Drogen dealen, dass sie, was weiß ich, Menschen umbringen. David durchschaute nicht die ganze Situation, hat nicht gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und wir sollten sensibel sein für unsere Familie. Was nützt es, wenn wir anderen predigen und selbst nicht retten und unsere Familie nicht retten? Und wir sehen, was daraus passiert ist. Da wird der Amnon umgebracht, Tamara verblüht als vergewaltigte Frau. Keiner will sie mehr haben als Prinzessin. So, nachdem er seine Lust befriedigt hat, hat dieser Amnon ausgeschlagen und gesagt, komm, schlug die Tür zu, heißt es in der Bibel, und er ging davon. Er ließ die Schwester hängen, hat sich um die Schwester nicht mehr gekümmert, seine Halbschwester. Für ihn war der Spaß vorbei. Und das war das Leben im Hause Davids, nur Spaß haben, nur Erfolg. Als David von diesem Inzest von Amnons hörte, wurde er sehr zornig, das lesen wir in 2. Samuel 13, Vers 21, aber mehr ist auch nicht passiert. Er hat nicht irgendetwas unternommen. Und die Wunde wird größer und größer, diese Kerbe, die eingeschlagen wurde im Herzen des Absalom oder der Geschwister überhaupt, die wurde immer größer. Stattdessen wird alles unter den Teppich gekehrt. Wir haben ja Kampf, wir haben Krieg, wir müssen arbeiten, wir müssen wirken. Die Welt geht vor die Hunde, aber die Familie geht hier vor die Hunde. Für Amnon schien das gar nicht so schlimm zu sein, was er mit seiner Schwester Tamar gemacht hat. Und David nahm mit der Sünde auch nicht so genau. Wir wissen ja, all das passierte in der Zeit, als er zu seiner Bersheba ging, als er sich versündigte und den Ehebruch begann. All das passierte in der Zeit, wo diese ganze Rebellion aufkam. Die Kinder wussten, was da alles gelaufen ist. Die wussten. Und die Kinder sind sehr sensibel, sie passen sehr gut auf. Die riechen das schon. Die müssen gar nicht sehen, die wissen, was zwischen Vater und Mutter los ist. Und dann ist noch dieser Kiliab, einer von den Söhnen, von dem hört man nicht viel. Wahrscheinlich ist er früher als Kind gestorben, so wie das Kind von der Bathsheba damals, noch in jungen Jahren, das Kind starb. Absalom war der Dritte jetzt, der wäre eigentlich Thronanwärter. Aber da ist vieles passiert. Es ist nicht nur Neid und Eifersucht auf den Salomo, der jetzt geboren wurde. All das passiert in dieser Zeit. Zum ersten Mal tritt hier Absalom auf den Plan und sagt, Papa, die Dinge sind nicht in Ordnung, was da passiert ist mit der Tamara. Bring bitte in Ordnung oder lass uns irgendwie in Ordnung bringen. Tamara braucht auch Hilfe, ist auch einer unserer Geschwister. Während der ganzen Zeit schwoll in Absalom so Wut und Ärger und Hass gegen den Vater, hat sich immer mehr aufgestaut. 2. Samuel 13, Vers 22, da staut sich mehr und mehr auf. Der Vater, dieser Gauner, dieser Lump, betet vorne im Tempel oder in der Stiftshütte damals, geht zur Kirche, opfert so viel und so weiter, aber kümmert sich nicht um seine Familie. 2 Jahre sind vergangen, nachdem Absalom diesen Amnon ermordet hat, seinen älteren Bruder, und diese ganze Strafaktion in seine eigenen Hände nahm. Sind 2 Jahre vergangen. In der Zeit hat David überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Die Bibel sagt, dass es 2 Jahre waren. Da hat er überhaupt nichts aufgerissen. Er hat gesagt, Absalom, was denkst du, was bildest du dir ein, Selbstjustiz vorzunehmen? Zwischen David und seinem Sohn Absalom gab es gar keine richtige Begegnung. Die Bibel berichtet nichts davon. Die erste Begegnung fand statt, als Absalom die Tamar in sein Haus ließ. Der Vater hat ihn nicht aufgenommen. Absalom musste ihn aufnehmen, sich um das Mädel kümmern, um seine Schwester. Und da hat er schief geguckt, dieser Absalom. Sagt, und eigentlich solltest du, Papa, sich um das Mädel kümmern. Kümmere dich doch um das Kind. Und dann auch das als nächstes, wir sehen, wie das Verhältnis David und Absalom war, wird immer schlimmer und immer schlechter. Absalom organisiert ein Schafschererfest, also die Schafe wurden geschert, und dazu hat Absalom alle seine Geschwister eingeladen und ganz besonders seinen Vater in 2. Mose 13, Vers 23. Und ganz besonders den Vater. Er bat, Papa, komm du auch. Wir sind alle meine Geschwister sind da. Aus dieser ganzen Patchwork-Familie. Die Geschwister sind da. Komm du auch zum Fest. Und weißt, was da passiert ist? David lehnt es ab. Mit ganz blöden, faulen Entschuldigung. Wir lesen das in 2. Samuel 13, 25. Ach, Absalom, wir wollen nicht kommen. Wir wollen dir nicht zur Last fallen. Ein Esser mehr oder ein Esser weniger, das ist alles, da kommt es nicht mehr drauf an. Wir wollen nicht kommen, wir wollen dir nicht zur Last fallen. Das war diese faule Begründung. Er wusste ganz genau, wenn die ganze Familie zusammen ist, vielleicht wird das so ein Thema, was mit der Bathsheba war. Denn diese Dinge sind nicht ausgesprochen worden. Das hat nur der Nathan, der Prophet, gewusst. Und es blieb zwischen David und Nathan, was da alles gewesen ist. Und nur der Joab wusste etwas, was mit dem Uriah passiert ist. Also, ich will nur diese Geschichte jetzt aufreißen, das kannst du alles in der Bibel nachlesen. Die Bibel ist voller Wahrheit. Wahrheit über den Menschen, den gefallenen Menschen, den sündigen Menschen. Wir sind alle gefallen und wir versagen alle. Da brauchen wir gar nichts groß machen. Brauchst nicht warten, diese jetzt Nachkriegsgeneration oder was auch immer war. Absalom wollte wahrscheinlich gerade für den Familienfrieden sorgen, den Familienfrieden herstellen. Papa, komm du auch mit. Und du gehörst zu unserer Familie bei diesem Schlachtfest. Und du weißt, was dann alles passierte. David musste wohl einen kurzen Augenblick geschockt gewesen sein, was mit dem Amnon passiert ist. Amnon kommt und wird ermordet. David glaubt es, sämtliche Brüder kommen zum Fest, aber er will nicht kommen. Er will sich fernhalten. Nein. Und er blieb bei seinem Nein. Wie oft versuchen Kinder mit den Eltern zu sprechen? So Weihnachten, wir gehen auf Weihnachten zu. Weihnachten ist eine gute Möglichkeit, dass die Familie zusammenkommt, dass man bestimmte Themen anspricht. Wir wollen dir nicht zu Last fallen. Wir wollen dir nicht zu Last fallen. David vermied die Nähe zu seinen Kindern. Und wie oft vermeiden Väter, insbesondere Väter, und die Kinder brauchen einen Vater, der sie ermutigt, der ihnen auf die Schulter klopft und sagt, Junge oder Mädel, du warst gut oder hast geschafft. Er mied diese Nähe zu seinen Kindern. Wahrscheinlich hatte David seinen Kindern etwas zu verbergen. Und da wahrscheinlich eine ganze Menge. Und hat sich im Laufe der Zeit die ganze Mauer aufgebaut. Ganz besonders mit der Geschichte von Bathsheba und dem Uriah. Zwischen David und seiner Familie. Weißt du, da wurde dieses Thema gar nicht behandelt. Die so ignoriert. Keiner soll es wissen. Das darf ja nicht rauskommen. Wenn das einmal rauskommt, gibt es einen Staatsskandal. David wich dem Absalom ständig aus dem Weg, wollte mit ihm nichts zu tun haben, auch nach dem Mord an Amnon. Und Absalom floh nach Gesur, 2. Samuel 13, Vers 34. Und während dieser Zeit heißt es immer wieder, und David trauerte um den Absalom. Weißt du, er ist weg, aber er trauerte, aber er hat nichts unternommen, um ihn zu holen. Hat nichts unternommen, er trauerte. Oh, mein armer Absalom, mein armer Absalom, mein armer Absalom, mein armer Junge. Er sehnte sich nach seinem Sohn, ihn zu sehen. Aber als er dann wieder kam, der wollte gar nicht empfangen. Du siehst, innen drin hat er gewusst, ich muss Frieden schaffen. Ich werde eines Tages vor dem Thron Gottes stehen. Und dann wird der Sohn heimgeholt auf Betreiben von Joab. 2. Samuel 14, Vers 1 bis 24. Und Joab lässt den Absalom zurückkommen. Und kaum war er in Jerusalem eingetroffen, er will ihn nicht sehen. So lesen wir in der Bibel 2. Samuel 14, Vers 24. Wieder erhält der Junge eine Abfuhr, eine Ablehnung. Wieder, ich will ihn nicht sehen. Das soll mir aus den Augen gehen. 2 Jahre vergehen. Wieder 2 Jahre. Weißt du, wir lassen uns so viel Zeit, um Frieden zu machen. Wieder Sendepause. Wieder kein Gespräch. Wieder keine Kommunikation. Und inzwischen hatte Absalom Kinder bekommen. Auch eine Tochter. Und die nennt er extra auch Tamar. Diese Tochter. Weil er das beschäftigt ihn. Absalom wird nicht los mit diesem inneren Brandmal, in diesem Stigma. Die Schwester beschäftigt ihn so arg, dass er sogar seine Tochter Tamar nennt. Absalom hat die Sache nicht vergessen, nicht zu den Akten gelegt. Wir denken ja, die Kinder haben schon vergessen, es sind schon 5 Jahre oder 6 Jahre dazwischen vergangen. Die Kinder vergessen es nicht. Was da verbrochen wurde, was da angestellt wurde, wie das, was da passiert ist. David verhält sich total anders. Weder bei der Tamar noch sonst irgendwie findet er ein Ohr, das ihm zuhört. Eigentlich schreit er und er merkt diesen Schrei nicht. Und selbst als er dann rebelliert und diese Rebellion, dieser Aufstand gegen den Vater, das ist ein nicht nur Generationsaufstand, das ist ein Aufstand, hör mich an, Papa, hör mich an, Papa, hör mich an. Und schließlich hielt Absalom das Schweigen nicht mehr länger aus. 2. Samuel 14, Vers 32. Wenn ich schuldig bin, dann soll er mich töten. Mir ist vollkommen egal. Ich will meinen Frieden haben. Und in diesem Ausruf entlud sich die ganze Qual, die Absalom in seinem Herzen hat. Ein Sohn gegenüber seinem unerreichbaren Vater. Wenn ich schuldig bin, wenn es was nicht stimmt, dann soll er mich töten. Das ist mir doch egal. Und du siehst dann, was dann passiert ist. Dieser Joab bringt ihn. David erklärt sich zuerst mal bereit, aber dann zu dieser ganzen Begegnung, die dann zwischen Vater und Sohn kommt. Schrecklich. Schrecklich, wie fromm er sich verhalten. König, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Schreibt so herrliche Psalmen und verhält sich wie ein Gottloser. Du siehst, ich möchte niemand beschönigen und niemand selig sprechen und niemand verdammen. Aber das ist die Situation in 2. Samuel 14, Vers 33. In einem einzigen Vers ist diese Begegnung zusammengefasst. Da ging Joab zum König hinein und sagte ihm, David, dein Sohn Absalom ist da. Und dann heißt es immer wieder nur, und er kam zu dem König, er verneigte sich vor dem König bis zur Erde mit seinem Angesicht oder mit der Nase bis zum Boden. Er küsste den König, aber kein einziges Wort der Vater. Nur der König, nur diese Majestät. 4-mal ist in diesem Vers das Wort König, kein einziges Mal Vater. Und er hätte einen Vater gebraucht. Er küsste. Und dann natürlich gibt er einen Kuss als dem König. Wir haben ja auch Judaskuss und was weiß ich, andere Küsse in der Bibel. Und in dieser Weise verlief die ganze Audienz. Absalom verneigte sich bis mit seiner Nase bis zum Boden, dass er keine Luft mehr gekriegt hat. So steht es im Originaltext. Mit der Nase bis zum Boden. Das Treffen lief nach dem Schema ab. Du beugst dich und ich sage dir, wo es lang geht. Ich bin der König, ich bin der Boss, ich bin dein Vater. Aber wir sind alles Menschen. Mutter und Vater, wir sind alles Menschen und die Kinder sind uns als eine Leihgabe. Wir können nicht mit ihnen umgehen wie mit einer Ware. Für die Außenwelt natürlich. Oh, David trifft sich mit dem Absalom, mit seinem Sohn. Der Sohn küsst sogar den Vater, aber der Vater ist nur König und mehr nicht. Pastor, mehr nicht. Geschäftsführer, mehr nicht. Doch in Wirklichkeit wurde diese nicht vorhandene Beziehung nur noch mehr zementiert zwischen Vater und Sohn. Durch diese Zusammenkunft steigerte sich der Hass Absaloms gegen den Vater. Wir müssen den Absalom verstehen und nicht nur den lieben David, den braven König. der nur eine Fassade aufgebaut hat? Der Junge hat einen Brandmal. Und von dem Augenblick zog sich Absalom zurück von seinem Vater. Er wollte den Vater auch nicht mehr sehen. Er stellt sich vor dem Palast. Und dann, wenn die Leute zum König wollten, sagt er, das braucht ihr gar nicht hingehen. Der versteht euch sowieso nicht. Der versteht mich nicht einmal. Wie soll er denn euch verstehen? Mich als sein Sohn versteht er nicht. Und hat das Herz der Leute zu sich gewonnen. Und die Leute haben sich über ihn gefreut. Und er stellte mit denen zusammen ein Heer auf, ohne zu sagen, was er da vorhat. Vaterlose Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist eine vaterlose Gesellschaft. Mutterlose Gesellschaft. Mütter kümmern sich noch viel um die Kinder, aber ganz besonders die Väter. Und wenn der Vater versagt, versagt die ganze Familie. Deshalb ist es so wichtig, dass der Vater richtiges Verhältnis zu Gott hat. Dieser David litt unter einer Pharisäerkrankheit, obwohl es damals die Pharisäer noch gar nicht gab. Er dachte, ich mache alles richtig, ich mache alles perfekt. Ich gebe den Kindern zu essen, ich gebe den Kindern Kleidung, ich unterhalte die Kinder, ich versorge ihnen, ich gebe ihnen Spaß, ich lasse ihnen ihre Freiheit. Ich lasse alles durchgehen. So hat der Vater gedacht, dieser David, in Absaloms Kopf, da steigert sich die Abneigung mehr und mehr. Und wir kennen ja diese Geschichten, können wir nachlesen, ich habe euch die Bibelstellen genannt. Und jetzt kommt noch so eine Begegnung, zu einer letzten Begegnung. Er lässt den Vater bitten, Papa, ich habe noch ein Anliegen. Und zwar 2. Samuel Kapitel 15, Vers 7 und folgende Verse. Er bittet den Vater um Erlaubnis, alles verlogen. Du musst dich nicht wundern, wenn ein Kind verletzt ist, wenn ein Mensch verletzt ist, dann lügt er, auch wenn er fromm redet. Und dieser David, dieser Absalom redet fromm und sagt, Papa, ich habe ein Anliegen, ich habe vor Jahren bei Gott ein Gelübde gemacht, ich möchte nach Hebron gehen, darf ich nach Hebron gehen und ein Opfer bringen? Vor vielen Jahren habe ich dem Herrn gelobt, darf ich nach Hebron gehen? Und der Vater denkt, naja, wenn er fromm ist, wenn er Opfer bringen will, dann soll er gerne tun. Weißt du, die Bitte von Absalom ist fromm gefärbt. Stimmt weder vor noch hinten irgendwas. Aber der Vater genehmigt es, ja, das kannst du gehen. Aber von dort greift er nachher den Vater an. Und es war alles Lüge. Die Begegnung zwischen David und Absalom finden wir in der Bibel und hat nichts gebracht. Er kam nicht weiter. Im Gegenteil, die Rebellion wurde größer und größer. David war der Abwesende bei all seinen Erziehungsfragen, der verweigerte Vater. Und so viele Menschen haben einen verweigerten Vater. Du möchtest, es brennt in deinem Herzen ein Verlangen. Ich möchte mit meinem Papa sprechen, dass er mich versteht. Ich bin meinem Vater sehr dankbar. Ich habe viele Dummheiten gemacht, aber ich bin so dankbar, dass ich mit ihm sprechen konnte. Und dann, wenn er mich strafen musste, dann hat er gesagt, du, ich muss dich strafen, aber das tut mir mehr weh als dir. Verstehst? Und ich war auch ein Junge, hat er dann gesagt, bei mir sind auch schlechte Sachen passiert. Also nimm das alles nicht so tragisch. Mutti regt sich auf, lass sie sich aufregen, aber nimm das alles nicht so ernst. Aber ein Problem war, man hat ausgespielt, auch die Eltern haben sich gegenseitig ausgespielt. Nimm das nicht so ernst. Es ist alles lieb und wert. Und ich möchte nachher sagen, wie man mit diesem Stigma, mit diesem verborgenen inneren Brandmal fertig wird. Und David erschien als der unnahbare, unerreichbare Vater. Geh, du kannst opfern. Also Gott segne dich. Das war das letzte Treffen. Absalom war schon längst nicht mehr in Beziehung zu seinem Vater. Dieses innere Brandmal, dieses Stigma ruiniert eine ganze Familie. Und David hat nicht für das Recht gesorgt, für die Ordnung gesorgt. Das ist ganz schlimm, wenn der Vater nicht für die Ordnung sorgt, wenn er nicht der Priester des Hauses ist, der dem Haus vorsteht. In der Welt gibt es so viel Unrecht, am schlimmsten in den Familien, auch in den christlichen und frommen Familien, in aller Liebe. Da herrscht zwanghaftig Gerechtigkeitskinder, haben in Gerechtigkeitssinn, die sagen, Papa, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Aber wenn die Dinge nicht bereinigt werden, dann kommt Hass und Rebellion raus. Und dann geht man seine Wege, lässt man die Eltern versauern, kümmert man sich nicht darum. Nach außen sieht alles noch freundlich und so weiter. Auch bei Absalom, da ist alles in Ordnung. Aber innen drin, da kocht es. Da kocht es. Und nicht nur bei jungen Leuten. Auch nicht nur bei jungen Leuten. Weil manchmal sagen wir, das ist ein Generationsproblem. In 2. Samuel 15, Vers 12, da ist dieser Ahitophel, ein weiser Mann. Von ihm heißt es in der Bibel, in 2. Samuel 16, Vers 23, wenn er was gesagt hat, dann war es, als wenn das Wort Gottes gesagt worden wäre. Er hat exakt die Wahrheit gesagt. Er hat Durchblick gehabt. Sein Rat galt als das Wort Gottes. Und Ahitophel war der Großvater von der Bathsheba, nur nebenbei. Und er wusste, was mit seiner Enkelin passiert ist oder Großenkelin passiert ist. Er war ein verbitterter Mann, dieser Ahitophel. Er wusste von dem Mord an dem Uriah und das konnte er nicht vergessen. Das konnte er auch nicht vergessen. Du siehst, das innere Brandmal steckt nicht nur bei dem Absalom, auch dieser weise Mann, Ahitophel. Und er nützte jede Gelegenheit, wo er sich bot, sich zu rächen, eins draufzugeben, eins drauf zu hauen. Es gab noch so viele offene Rechnungen. Und er riet dem Absalom diese, und jetzt pass auf, was da passiert. Er riet, dieser Ahitophel riet den Absalom, all die zurückgelassenen Nebenfrauen von David zu vergewaltigen, und zwar nicht irgendwo bei Nacht und Nebel, sondern öffentlich vor den Kindern Israels, vor den Augen des Volkes, ausdrücklich auf dem Dach, 2. Samuel 16, Vers 21, auf demselben Dach, wo einst die Bathsheba hier missbraucht wurde. Da passierte das. Da ist noch einer der Söhne dieser Adonia, der 4. Sohn von David, 2. Samuel 3, Vers 4. Er zettelte in der gleichen Zeit, als der Absalom aufstand, wahrscheinlich auch aus dem ganzen Drama und ganzen Tragödie heraus, wahrscheinlich hat er auch ein inneres Brandmal gehabt, eine Rebellion gegen den Vater, aber das wurde niedergeschlagen. So, du siehst also, die Familie ist durcheinander, weil der Vater nicht Ordnung geschafft hat, weil der Vater nicht durchgegriffen hat. Die Kinder üben Aufstand gegen ihren Vater. 1. Könige 1, Vers 6. Und das ist eine Tragödie. Das ist heute Land auf, Land ab. Die ganzen Probleme, die wir heute haben in unserer Gesellschaft, ist, die Menschen haben ein Stigma. Und da heißt es hier, sein Vater hat ihn nie betrübt, diesen letzten Sohn, den ich hier gelesen habe. Und so weiter, sein Leben, alles was er wollte, das hat er gegeben. Ja, das Nesthäkchen, der soll alles haben. Weißt du, Erziehungsträg war dieser David auf der ganzen Linie. Und warum war David so passiv? Ich will dir auch die Wahrheit sagen. Auch er hatte ein unsichtbares Brandmal. Auch David hatte ein unsichtbares Brandmal. Weißt, er gab es nur weiter, was er hatte. David hatte keinen Vater, keinen richtigen Vater. Als der König, als der Prophet Samuel kam, um einen König zu salben in Israel, hat er alle 7 Söhne zusammengeholt und das 8. Kind, den David, hat er draußen bei der Herde gelassen. Er hat gar nicht gewusst, dass der David auch noch existiert. Da muss der Prophet Samuel fragen, hast du keinen Sohn mehr? Doch, 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 den da draußen. Warum hier David so passiv ist und versagt hat? Er hat auch ein unsichtbares Brandmal in seinem Leben gehabt. Von seinem Vater. Er hat nur weitergegeben. Er wurde nicht eingeladen zu dieser Salbung. Vater vergaß ihn. 1. Samuel 16, Vers 6. Hat ihn gar nicht, er hat ihn ignoriert. Als wenn er gar nicht da wäre. Unter Fernen liefen, irgendwo. Selbst seine Brüder haben ihn gar nicht akzeptiert. Als David zu einem Heer, zu der Schlacht, wo der Goliath kommt und so weiter. Ja, bist du neugierig, du willst immer den Krieg sehen, du interessierst dich für Sachen, die dich gar nichts angehen. Die haben ihn gar nicht ernst genommen. Das kannst du nicht, der ist ein Kriegsmann von Anfang an und du Schafshirte. David gab seine Verletzungen weiter. Äußerlich war er erfolgreich, aber innerlich ein Versager. Was nützt es, wenn wir äußerlich erfolgreich sind und innerlich Versager? Und da denke ich an die ganze Kriegsgeneration. So viel Schreckliches haben die Menschen erlebt im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust, wo auch immer, in dieser Gesellschaft heutzutage. Und Gott hat David erwählt. Aber Gott wollte, dass er auch heil wird und dass er den ganzen Sumpf, den ganzen Dreck nicht weitergibt. Gott hat ihm Gnade geschenkt. Und Gott war sein Vater. Gott hat sich seiner angenommen, obwohl sein Vater ihn vergessen hat. Aber er hat nicht weitergegeben das, was Gott ihm gegeben hatte. Wie heilt man, wie wird man sein Stigma los? Ich will auch das ganz klipp und klar sagen. David hat diese positive Erfahrung mit Gott an seine Kinder nicht weitergegeben. Nicht weitergegeben. Er war ein egoistischer Nutznießer. Er konnte seine äußeren Feinde besiegen, über sie herrschen, über sie triumphieren, aber nicht über seine innere Geschichte. David selbst hatte keine Erziehungsvorbilder. Du denkst ja, der Samuel, dieser Prophet Gottes. Da gibt es so viele Rätsel. Du fragst dich, warum passiert dieser ganze Zirkus in dieser ganzen Umgebung um David herum? Von der Mutter Davids heißt es nur ein einziges Mal in der Bibel, in Psalm 51, Vers 7, sie hat mich in Sünde empfangen, was weiß ich, wie sie empfangen hat, was alles passiert ist, das achte Kind, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen, mir wird von der Mutter nichts gesagt. David hat in dem Dienst Sauls auch so viel Negatives erlebt, er war im Dienst Sauls, man hat ihm die Tochter Sauls versprochen, diese Michal, und dann er war in dieser Schwiegerfamilie, aber von dieser Schwiegerfamilie konnte und durfte nichts lernen. Dieser Saul war ein jähzorniger Mensch, von Dämonen besessen. Dem durfte er was vorspielen, aber mehr nicht. Aber auch hier konnte er nicht viel lernen über Familienleben, wie ein Familienleben aussieht. Und neben allen anderen, wenn ich daran denke, dem David hat der Saul, weil er nicht passte, ihm die Frau weggenommen und jemand anders gegeben. 2. Samuel 18, können wir nachlesen. Also er hat die Ablehnung erlebt und er erlebt ständig Ablehnung. Wenn du einmal in diesem Teufelskreis, in dieser Teufelsküche bist, erlebst du diese negativen Dinge permanent am laufenden Band. Auch Samuel, sein Mentor, war nicht besser. Ich habe mich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt, weil ich so viel in der Seelsorge damit zu tun hatte. Mit Ablehnung. Mit dem inneren Stigma, mit diesem inneren Brandmal. Ich habe so viel zu tun gehabt. Und ich habe mich damit beschäftigt, weil es mir so weh tut, zu sehen, wie Menschen schmachten. Keiner kann erklären, warum und weshalb und wieso. Und wie löst man dieses Rätsel? Auch Samuel, seine beiden Söhne, die waren korrupt, die waren Verbrecher. Und Samuel hat nichts unternommen. Er ließ es durchgehen. Du siehst, auch Samuel hat gegenüber seinen Söhnen versagt. Auch Eli, bei dem Samuel war, auch er war kein Vorzeigevater. Auch 1. Samuel 2, Vers 12. Auch seine Söhne taten, was sie wollten. Die sind ihm über dem Kopf gewachsen. Auch seine Söhne. Du siehst, die ganze Gesellschaft damals in diesem Umfeld, wo David aufgewachsen ist, wo Absalom sich entwickelt hat, die in der ganzen Geschichte. Auch die Söhne von Eli, sie taten, was dem Herrn nicht gefielen. Neben allem anderen, wenn wir so die Bibel lesen, was da alles so passiert ist, da fragt sich, warum, warum? Und dem Eli hat Gott gesagt, warum ehrst du deine Söhne, und auch dem Samuel, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Du siehst, also sie hat die Söhne vergöttert. Beides, der Eli wie der Samuel, die Söhne vergöttert. Und dann kommt dieser Salomo dann später, er schreibt die Sprüche und in den Sprüchen behandelt er ausdrücklich Erziehungsprobleme. Mein Sohn heißt es immer wieder. Mein Sohn, mein Sohn. Weißt du, er versucht, diese unlösbaren Probleme zu lösen. Ob er diese Probleme gelöst hat in seinem Leben, ist dahingestellt. Das unsichtbare Brandmal soll ausgelöscht werden. Doch wie? Doch wie? Die Dinge, die einmal waren, können wir von uns aus, und bitte halt dich fest, von uns aus können wir sie nicht ungeschehen machen. Von dir aus kannst du nicht ungeschehen machen. Den Ehebruch, hier was der David mit der Bathsheba hatte und am Mord an Uriah. Deswegen durfte er auch den Tempel nicht bauen. Das war der einzige Grund, weil an seinen Händen Blut klebte. Und jetzt komme ich langsam zu der Lösung. Wie kann ich dieses unsichtbare Stigma lösen? Nur Jesus kann den Schaden gut machen, Brüder und Schwestern. Nur er kann uns einen Neuanfang schenken. Nur er löst uns von den ganzen Generationsflüchen. Generationsflüche treten ganz gewöhnlich auf verschiedene Arten und Weisen durch. Ich habe festgestellt, drei Arten. Das ist einmal, dass eine Verfluchung da ist, ein Fehlverhalten da ist und dass Bindungen da sind. Und die wirken sich auf verschiedene Art und Weise aus, dass es das sich wiederholt, was beim Papa war und Großvater war und vielleicht Urgroßvater war, über dritte und vierte Generation. Das wirkt sich aus. Dann gibt es Schuldgefühle. Da versucht man das unterdrücken. Da entstehen Süchte, Leidenschaften, Probleme, Ängste. Das darf ja nie rauskommen. Das dürfen Leute nie erfahren. Und das gleicht sich auch in Krankheiten aus. In Reders Digest war ein kurzer Bericht von vor vielen Jahren. Er hat mich so fasziniert. Und das ist keine christliche Zeitschrift. Aber diese Geschichte hat mich so fasziniert. Da ist ein Mann, also ein Sohn sucht seinen Vater. Und er weiß, mein Vater hat wahrscheinlich Holocaust überlebt. Und es war ein Jude. Mein Vater muss in Israel sein. Und hat geforscht und geforscht und schließlich seinen Vater gefunden. Und hat rausgekriegt, mein Vater sitzt im Rollstuhl. Und besucht den Vater, sagt nicht zuerst, wer er ist, und er fragt nur, sind Sie das und das? Haben Sie einen Sohn, einen außerehelichen Sohn? Haben Sie einen Sohn? Sagt er, weiß ich nicht, oder hier, ich bin bei meiner Familie, kommt nicht raus. Aber dann sagt er, kennen Sie Frau sowieso? Haben Sie mal mit ihr Kontakt gehabt? Haben Sie mal sie geschwängert? Und wie auch immer ist. Und dann sagte er, ich bin der Sohn von der und der. Dann steht der Sohn, der Vater aus dem Rollstuhl auf, schüttelt die Hände, nimmt den Sohn im Arm und ist geheilt. Und ist geheilt. Krankheiten kommen, wenn wir Sünde unterdrücken. Das ist mir groß geworden. Das stand in Reders Digest. Der Teufel versucht uns Menschen fertig zu machen. Wenn wir die Sünde unterdrücken, dann haben wir alle möglichen Probleme. Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Welche Schmerzen auch immer, vor allem im Skelett. Denn das ist ja das Rückgrat der Familie. Generationsflüche wirken sich aus durch Enttäuschung, durch Krisen, durch Blockaden, wenn Eltern geschieden sind. Und ich habe eines festgestellt, wenn die Eltern jetzt geschieden sind, sind auch die Eltern von der Geschiedenen sind auch geschieden und meistens von beiden Seiten. Die Scheidung ist wie eine Lawine. Das wird weitergegeben von Generation zu Generation. Beobachte Leute, wo jemand geschieden ist. In der Familie sind mehrere geschieden. Wahrscheinlich schon fast alle. Sünde wird weitergegeben. Übel wird weitergegeben. Flüche werden weitergegeben. Und die gehen gnadenlos in Erfüllung. Da kannst du machen, wie du willst. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass die Gnade Gottes über unser Leben kommt. Das Werk Jesu Christi. Wer nicht bewusst sich unter dem Schutz Jesu stellt und diese Flüche durch Jesus und seinen Heiligen Geist brechen lässt, der bringt weitere Opfer. Und es werden weitere Opfer produziert. Und Opfer haben eine große Kraft. Ganz besonders bei Gottes Hasser. Ich habe eine Familie mal beobachtet aus dem Ruhrgebiet, die waren überzeugte Sozialisten. Und ich habe denen Zeugnis gegeben und ab und zu mal, sie waren nett zu mir und so weiter. Ich habe sie öfters besucht, habe Zeugnis gegeben und bezeugt, Jesus ist Herr und Jesus, wir wollen mit Gott nichts zu tun. Mein Vater wollte nichts mit Gott zu tun und mein Großvater wollte mit Gott nichts zu tun. Wir sind Sozialisten. Verstehst du? Und die wollten mit Gott nichts zu tun haben. Wir sind aus der Kirche ausgetreten. Aber das vererbt sich dann in Generationen, sogar die Kinder wollten mit Gott nichts zu tun haben. Flüche entstehen durch Entwürdigung eines Menschen, hör mir gut zu, durch Entwürdigung eines Menschen. In 1. Mose 9, Vers 22 ist eine interessante Geschichte. Der Ham, einer der Söhne Noahs, und Ham, der Vater Kanaan, sah die Blöße seines Vaters und berichtete seinen beiden Brüdern draußen, du, unser Vater ist besoffen. Noah hat entdeckt, Gärungsprozess wahrscheinlich oder was auch immer ist, hat so tief ins Glas geschaut, vom ersten Wein wahrscheinlich, da war er voll betrunken und dann passiert es. Ohne groß Tamtam, Japhet, Sem, komm, der Vater ist nackt. Und die haben das gesehen und die haben ihn zugedeckt, aber der Ham hat das einfach publik gemacht. Und die ganze Sippe von Ham wurde verflucht. Ihr sollt Knechte sein fortan. Ungewollt betrat sein Sohn Ham diesen Schlafraum und erblickte, wie sein Vater splitternackt liegt, besoffen da. Kannst du vorstellen? Und Ham hat nichts Eiliges zu tun, als die Brüder zu informieren. Diese Geschichte steht nicht umsonst in der Bibel. Soll ich dir sagen, warum? Gott kennt keine Gnade mit Moralisten, die sofort sagen, schau hier, was der gemacht hat. Gott will nicht, dass wir verdammen andere Leute. Guck mal, Noah war betrunken. Naja. Und Ham kam unter einen Fluch. Aber Jesus erlöst uns von diesen Stigmas, von diesen ganzen Flüchen. Jesus war auch ein Verfluchter, ein Verdammter. Er hätte gar nicht geboren werden sollen. Keiner hat ihn erwartet, außer Josef, nicht einmal der Josef, außer Maria. Er wurde nach Matthäus 2,22 in Nazareth geboren. Und Nazareth war ein unbedeutendes Dorf. Und als der Philippus den Nathanael ruft, dann sagte er, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Diese verrückte Ortschaft da. Da sind lauter fromme Spinner. Ein unbedeutender Ort. Ein Kaff, ein Nest. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Der Messias kam aus Nazareth. Und er lebte 30 Jahre dort. Dieser Messias, mindestens. Und wenn du heute zu Jesus betest, du betest zu Jesus von Nazareth. Zu Jesus von Nazareth. Hier passiert so viel. Jesus ist fortan Jesus der Nazarener. Ein Adliger. Jesus von Nazareth. Und er soll ein Nazarener heißen, Matthäus 2, Vers 23. Das hat Gott gewollt schon, ganz am Anfang. Es war Gottes Wille und gehört zum Heilsplan. Er soll ein Nazarener heißen. Weißt du, da kommt nichts Gutes von Nazareth. Und Jesus war ein Sohn Nazareth. Wir kennen seinen Vater, wir haben gesehen, wie er auf der Straße gespielt hat. Jesus von Nazareth. Nazareth war das Tor zum gelobten Land, was das auch immer war. Wenn die Pilger von Babylon kamen, mussten sie an Nazareth vorbei. Und die Heimkehrer und ganz besonders die Familie Josefs, die wollten nicht weiterziehen nach Jerusalem, denn sie waren ja von dem Hause Davids. Sie haben die Linie Davids voll ausgefüllt, sie waren Rest von Davids, eine Königsfamilie in Jerusalem. Man suchte ja die Nachkommen Davids und man wollte sie lynchen, damit niemand sagen kann, der David hat keinen Anspruch auf den Thron. Aber die Bibel hat klipp und klar gesagt, auf dem Thron Davids wird immer ein Mann sitzen. Und der Letzte, der auf dem Thron David sitzt, ist Jesus Christus. Und einer wird auf dem Thron David sitzen. Und sie ließen sich dort in Nazareth nieder, bauten eine Synagoge, dieses kleine Dorf, baute eine Synagoge. Es waren reiche Juden, die dort als Nachkommen David sich niederließen. Ich will jetzt nur die Geschichte sagen, damit wir verstehen, wie löse ich mein Stigma, mein Brandmal. Sie blieben am Rand des gelobten Landes. Hier in Nazareth spielen sich die verborgenen Jahre Jesu ab. Jesus der Nazarener, nur nebenbei. Und sie kehrten nach Galiläa in der Stadt in Nazareth, Lukas Kapitel 2, Vers 39. Und das Kind wuchs heran und wurde stark im Geiste, erfüllt mit Weisheit und Gnade. Gottes war über ihn. Der 12-jährige Jesus, er geht wieder zurück nach Nazareth und unterordnet sich seinen Eltern. Jesus nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott. Hier in Nazareth wird gelegt das Fundament. Auch hier jetzt, wenn ich hier predige, das Fundament. Wie heilen meine inneren Brandwunden? Das, was ich nicht lösen kann, was ich nicht verstehen kann. Ich werde morgen über das Thema unser ewiges Leben darüber sprechen. Das ist ein Thema, was Gott mir offenbart hat im Laufe der Jahre nach Beten und Fasten und durch Visionen und Träume. Ich werde euch einige Dinge sagen, was du vielleicht noch gar nicht gehört hast und nicht einmal gedacht hast. Das hat Gott mir offenbart, was kein Auge gesehen hat und so weiter. Der Herr Jesus will unsere Wunden heilen, unsere Verletzungen an. In seine Wunden heilen unsere Wunden, unsere Verletzungen. Fürwahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheiten. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Auch dieses innere Stigma. Auch das, was du erlebt hast, was dich geschockt hat. Jesus diente den Menschen in Nazareth. Ohne Nazareth wirst du Jesus nicht verstehen. Nazareth ist mehr als nur ein Ort. Jesus sagt hier in Nazareth, der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesalbt, Blinden die Augen zu öffnen, Tauben die Ohren, Lahme, dass sie wieder gehen und Gefangenen das Gnadenjahr Gottes zu verkündigen. Hier entwickelt sich Jesus zum Sohn Gottes. Nazareth war seine Bibelschule. Hier lebte der Heilige unter unheiligen Menschen. Hier in Nazareth, der Gerechte unter Untergerechten, der Gläubige unter Ungläubigen, der Starke unter Schwachen. Und Jesus hat uns gezeigt, so macht man's. So macht man's. Er gab uns ein Vorbild, dass man gegen den Hass, gegen die Ablehnung sein. Und du siehst jetzt auch, ja, der Josef wollte die Maria gar nicht annehmen. Aber der Heilige Geist hat den Josef überzeugt. Und Josef, nimm die Maria an. Und das, was aus ihr geboren und von ihr geboren wird, das ist von Gott. Er wollte sich auch ja verkriechen und verstecken. Du siehst Gottes Führung in Nazareth. Wie Gott sich verwirklicht. Was für eine Rolle der Herr Jesus Christus heute, damals auf der Welt gespielt hat. Und was er hier heute spielt bei uns. Wir hören in Nazareth nichts, was in den Gassen von Jerusalem passiert, wie Jesus angespuckt wurde und so weiter. Ja, sie wollten den Abhang hinunterstürzen, das war das Einzige. Sohn Gottes auf Erden lebt in Nazareth, in einer Umgebung, die ganz normal ist, alltäglich ist. Hier in Nazareth lernst du Jesus kennen, deine Persönlichkeit, die sich entwickeln soll und gesund entwickeln sich soll und normal sich entwickeln soll, die lernst du in Nazareth, im Alltag, mit Jesus zusammenleben. Hier wirst du plötzlich Dinge verstehen, was alles so nötig ist, um dieses Stigma auszulöschen. Du wirst gemeinschaftsfähig, du wirst ja Kritik vertragen können. Hier lernst du dich unterzuordnen und einzuordnen. Jesus hat dort gelernt. Er hat uns vorgemacht in den 30 Jahren, das sind die stillen Jahre Jesu. Aber in diesen stillen Jahren Jesu, in diesen 18 Jahren, wo wir nichts mehr von ihm hören, da hat er Gott ausgelebt. Und ohne Unterordnung gibt es keine Gnade, keine Vollmacht. Du musst nicht alles schlucken. Seinen Vater kennen wir. Und du siehst also, der Vater Josef hat nichts rauskommen lassen, wie die Geschichte passiert ist, dass die Maria schwanger war vom Heiligen Geist, dass der Josef gar nicht der richtige Vater ist. Aber Jesus hat den Josef akzeptiert und hat ihm gehorcht. Dein Vater, deine Mutter suchen dich. Warum hast du so viel Herzleid uns zubereitet? Jesus, das ist 12-jährige Jesus im Tempel. Hier lernst du die Konflikte auszutragen mit Jesus in Nazareth. Und hier lernst du auf ihn zu schauen. Viele laufen Gott aus der Schule. Sie wollen nach Jerusalem, aber sie wollen nicht nach Nazareth. Und gerade die Segnungen Nazareths verändern unser Leben. Nazareth ist sehr anstrengend und sehr herausfordernd. In Nazareth reifen große Menschen heran. Ich denke nur an Jesus und an Jakobus, den zweiten Vorsteher und Leiter über viele Jahre in der Gemeinde in Jerusalem und auch die anderen Brüder Jesu. Hier lernt man, was die Familie ist. Und du siehst, deine Brüder kennen wir. Und deine Geschwister sind draußen und warten auf dich. Die wollen mit dir sprechen. Du siehst, die Familie war intakt und in Ordnung. Und es sind alle im Dienst Gottes alle eingetreten. Und die haben alle Gott gedient. Der Judas, einer der Brüder Jesu. Nazareth hat so schlechten Ruf gehabt. Ganz besonders bei den Frommen. Aber was soll so Gutes aus Nazareth kommen? Noch der Messias, der Heiland, Jesus Christus. Wir haben den gefunden, heißt es in der Bibel, von dem Moses und die Propheten schon im Alten Testament vorausgesagt haben, dass er auf diese Welt kommen soll. Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Josefs Sohn. Du siehst, hier wird durch Gott die Familie geheilt. Davids Familie. Davids Familie. Josef war der Letzte und Jesus der Allerletzte. Der Sohn Josefs von Nazareth. Wir haben das Angebot Gottes und wir sollten jetzt Jesus annehmen. Und in dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen in unserem Herzen, da sind wir eine ganz neue Generation, ein ganz neues Volk. Und der Teufel hetzt die Menschen gegen die Nazarener auf. Lass dich von diesem dummen, faulen Geschwätz dieser frommen Pharisäer nicht sagen, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Mein Heiland ist dort rausgekommen. Mein Heiland, löse dich von deinem Stigma, ist mein Thema. von deinen Verbrennungen, von deinen Enttäuschungen. Identifiziere dich mit Jesus und mit seinem Vater. Und wir lernen dem Vater unser, mein Vater ist dein Vater, unser Vater, unser Vater. Und hier haben wir eine ganz neue Beziehung zum Vater. Vergiss, was alles gewesen ist. Es ist schwer, keinen richtigen Vater gehabt zu haben. Es ist schwer, enttäuscht zu sein von seinem Vater. Aber wir haben jetzt inzwischen einen anderen Vater, den himmlischen Vater. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Preis dem Herrn. Gott im Himmel ist unser richtiger Vater. Und deshalb hat Jesus gesagt, du sollst auf dieser Erde niemand Vater oder Mutter nennen. Verstehst du, was das ist? Wir müssen auch als Gläubige, als Eltern auch unsere Kinder loslassen. Und sie wie alle anderen Menschen auch behandeln. Und ihnen zeigen, euer himmlischer Vater ist euer richtiger Vater. Er wird euch richtig versorgen. Er wird euch richtig führen. Er wird euch verstehen. Ihm könnt ihr alles sagen. Mit ihm könnt ihr sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Jesus von Nazareth. Halleluja, halleluja. Und auch unsere Gemeinde heißt es die Freie Nazareth-Kirche. Herr, wir sind dein Volk, wir sind deine Familie und wir gehören zu dir. Und alle, die den Willen des himmlischen Vaters tun, die sind mein Bruder und meine Schwester, sagst du. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, du gibst uns deinen Frieden, einen Frieden, den der Welt nicht geben kann. Heiland, die Medizin dieser Welt, die Psychologie und Psychoanalytik und Psychotherapie, die kann die Dinge nicht heilen, diese tiefen Verletzungen, dieses innere Stigma. Aber dein Wort, dein Geist heilt uns. Denn dein Geist ist der Tröster, dieser Parakletos, dieser Beistand. Und in Gott, dem Vater, haben wir einen Vater. Und wir sagen, durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater. Halleluja, halleluja. Amen.